Auch für unsere Zeit ist auf vielen Gebieten ein Neustart angesagt. Raus aus der Komfortzone des übersättigten Konsumdenkens. Raus aus der oberflächlichen Spaßgesellschaft. Raus aus der kirchlichen Schlammschlacht mit gegenseitigen Anschuldigungen. Heraus aus der legalen Tötung des werdenden und zu Ende gehenden Lebens. Der Begriff Neustart ist heutzutage in vieler Munde. Oft geht einem solchen Umkrempeln des Bestehenden eine tiefe Erschütterung voraus. Herausforderungen und Krisen gehören zum Menschsein und können Einladungen bedeuten, das Alte hinter sich zu lassen und Neues zu beginnen. Zur heutigen Sendung mit dem Titel «Wenn nicht jetzt, dann wann?» Herausforderung zu einem Neuanfang mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Gloria, Gott ist die Liebe, ganz herzlich begrüßen. Ihre Andrea Marti begleitet Sie durch die Sendung. Ich möchte unser Gast, Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte der mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und Sie kennen Dr. Karl-Heinz Fleckenstein wahrscheinlich schon von diversen Sendungen auf Radio Gloria. Und nun begrüße ich Sie, lieber Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihre Gedanken zum Thema «Wenn nicht jetzt, dann wann? Herausforderung zu einem Neuanfang». Guten Tag und Shalom, Salam nach Jerusalem.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch wieder, dass wir wieder eine Brücke bauen können von Jerusalem in die Schweiz.
Herr Dr. Fleckenstein, was hat Sie dazu bewogen, dieses Buch über den Neuanfang zu schreiben?
Es ist interessant. Ich habe vor kurzem erlebt, da saß ich vor dem Computer und plötzlich ging nichts mehr. Hatte ich jetzt die Daten verloren? Alles wie weggewischt? Am liebsten wollte ich nach so einer dramatischen Erfahrung den Computer ad acta legen. Oder sollte ich doch von neuem beginnen? Vielleicht ist so ein Neustart auch mit einer Chance verbunden. Dinge zu ändern, obwohl das nicht immer leicht ist, fällt es auch ein Bruch im Leben, weil das bedeutet. Das Alte, was war, ist endgültig vorbei. Bei einem Neustart gibt es kein Zurück mehr. Die Zukunft liegt im Ungewiss, im Dunkel. Das erfordert schon viel Mut. Das Risiko zu einem neuen Leben. Da ist Vertrauen angesagt. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was da alles auf mich zukommt. Worauf soll ich vertrauen mit meinem Rucksack voller Lebenserfahrungen? Wo soll ich Neues beginnen? Natürlich kann ich in meinem Alter nicht mehr eine olympiareife Sportkarriere hinlegen. Aber ich kann auch mit 80 der Neustart mit einem Vorsatz beginnen. Von jetzt an mache ich es anders. Ich kann daran arbeiten, den ersten Schritt bei mir zu beginnen. Aber wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass ich im Alltag nicht aus meiner Haut fahren kann, alte Gewohnheiten lassen sich nicht so schnell ablegen. Sollte ich entschuldigen, die Achsel zucken? So ist es halt. Warum fallen meine Träume allzu oft nach einem versuchten Neustart in die Grube der guten Vorsätze und der kraftlosen Wünsche? Wahrscheinlich, weil ich meine Altlasten nicht loslassen kann, die mir dabei im Wege stehen. Negative Emotionen, Versagungsängste, Schuld. Und in solcher Situation ruft mir Jesus zu, Brich auf in zu einem neuen Leben. Es gibt immer eine zweite Chance. Ergreife sie. Jesus möchte nicht, dass ich solche Momente ausbremse, in denen die Dinge anders liefen, als ich es mir gewünscht hätte. Er möchte, dass ich vorangehe, seine Pläne umsetze und mein Leben in vollen Zügen genieße. Schließlich sagt er selbst, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben, wie wir bei Johannes 10,10 nachlesen können. Mein Glaube an eine Neustadt will seine Kraft nicht in einer fernen Zukunft entzünden, sondern im Hier und Jetzt. Als Koproduktion zwischen meiner Bereitschaft und Gottes Kraft. Also machte ich mutige Schritte und hörte auf, darüber zu jammern, dass ich durch meine Erziehung, durch meine Vergangenheit oder durch meine Veranlagung festgelegt bin. So setzte sich allmählich die Überzeugung durch. Ich kann das, was mir als Lebensmaterial vorgegeben ist, in die Hand nehmen und meine Lebensgeschichte neu gestalten. Und diese Lebensgeschichte besteht aus meinen Stärken, aus meinen Schwächen, meinen Verletzungen und Kränkungen, meinen Erfahrungen von Geborgenheit und Selbstvertrauen, aber letztlich aus meinem Gottvertrauen. Eines habe ich dabei auf jeden Fall gelernt. Ganz gleich, wer ich bin, wo ich mich befinde oder was ich auch durchgemacht habe, es ist nie zu spät für einen Neustart. Die Bibel macht es an vielen Stellen deutlich, dass Veränderungen möglich sind, selbst da, wo sie unwahrscheinlich scheinen. Neuanfänge sind keine leeren Wünsche. Sie sind eine Realität. So wagt ein Mann namens Jona mit seiner Familie nach der verheerenden Umweltkatastrophe einen Neustart. Die Bewohner der Zwillingsstädte Sodom und Gomorra bleiben jedoch im moralischen Sumpf stecken, trotz aller Zugeständnisse von oben. Die Überheblichkeit einer anderen Stadt bringt Babel letztlich zum Fall. Trotz unsäglichem Leid lässt sich der Mensch Hiob total in die liebende Hände Gottes fallen. Nach seiner schweren Depression glaubt der fanatische Gotteskämpfer Elia an eine hoffnungsvolle Zukunft. Und nach einem nächtlichen Geheimgespräch startet Nikodemus, ein Promi zur Zeit Jesu, sein Leben neu. All diese Berichte luden mich ein, selbst auf Spurensuche zu gehen und die Bibel zu hinterfragen, ob der Allmächtige auch heute tatsächlich ein Gott der Neuanfänge ist.
Wenn man Ihnen zuhört, Herr Dr. Fleckenstein, denke ich mir, dass Sie sich sehr intensiv mit dieser Thematik des Neuanfangs beschäftigt haben und wahrscheinlich haben Sie eigene persönliche Erfahrungen damit gemacht und deshalb können Sie auch aus dem Vollen schöpfen. Wann war ein Neuanfang in Ihrem Leben ein Thema, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, der Neustart in meinem Leben begann, als ich meine Frau Luisa kennenlernte, die als Touristguide meine erste deutsche Pilgergruppe durch das Heilige Land führte. Bald hatte ich erkannt, dass das Heilige Land auch meine neue geistliche Heimat werden sollte. Als ich mit Luisa während dieser Pilgerreise bei der Mittagspause in Nazareth in der Verkündigungsgrotte saß, da wurde uns beiden klar, dass der Engel Gabriel auch uns fragte, ob wir gemeinsam Hand in Hand als Ehepaar Jesus entgegengehen wollten. Unser klares Ja damals, 1980, wurde dann besiegelt bei unserer Eheschließung am 8. Dezember 1981 in der gleichen Verkündigungsgrotte. Mich erinnerte damals das Verlassen meiner alten Heimat ins Heilige Land ein Stück an Abraham, der auch in ein anderes Land gerufen wurde. Auch für mich bedeutete das Aufgeben altgewohnter Sicherheiten ein Sprung ohne Sicherheitsnetz in die Fremde. Und wenn ich heute nach 42 Jahren zurückblicke, kann ich voller Dankbarkeit sagen, der Herr hat uns in der Tat bei der Hand genommen und durch Höhen und Tiefen begleitet. Wir durften in dieser Zeit viele Pilger auf die Spuren Jesu führen. Der Himmel hat uns drei prächtige Kinder, 6 Enkelkinder und dazu 3 liebevolle Schwiegerkinder geschenkt. Heute kann ich sagen, es hat sich der Neuanfang gelohnt mit dem inneren Ruf, komm in das Land, das ich dir zeigen werde.
Herr Dr. Fleckenstein, kann man nun einen Neuanfang auch mit der Umkehr vergleichen, mit der Metanoia in Griechisch genannt?
Ein Neuanfang setzt immer auch eine Umkehr voraus. Also ein Umdenken von der Gesinnung des alten Menschen in die Gesinnung des neuen Menschen, wie das Evangelium es uns vor Augen stellt. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist die Umkehrpredigt von Johannes dem Täufer in der Wüste Juda. Er lockte Menschen an, die durch das Hören seiner Predigt und das Untertauchen im Wasser ein neues Leben mit Gott beginnen wollten. Noch heute wird sowohl am Westufer als auch am Ostufer des Jordans die Taufstelle des Johannes gezeigt. Furchtlos war Johannes. Er schäde sich nicht darum, was andere von ihm dachten. Er rüttelte die Leute wach mit seinen Reden. Er drängte sie zur Umkehr auf ihren eingespurten Wegen. Er taufte alle, die auf ihn hörten, mit Wasser. Wasser als Zeichen der Umkehr und des Neuanfangs. Dass Johannes kein Blatt vor den Mund nahm, auch gegenüber König und Kaiser, machte ihn angreifbar. Herodes Antipas war hinter ihm her, weil Johannes die Ehe mit seiner Schwägerin kritisierte. So ließ dieser ihn ins Gefängnis werfen und anschließend ermorden. Sieger Köder, ein Künstler unserer Zeit und Freund unserer Familie, malte Johannes, wie er da bis zum Bauch im Wasser steht, durch die undurchdringliche Mauer von Gesetzen, von Sünde und Schuld, deutet er an den Himmel mit dem aufgehenden Licht, während seine andere Hand auf einem besonderen Täufling, auf Jesus ruht. Ein Satz von Johannes ist mir besonders unter die Haut gegangen. Er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Das gilt auch für einen jeden von uns. Also nicht ein verzweifeltes Nicht-Ich-Selbst-Sein-Wollen, sondern ein Wegbereiter für Jesus sein zu wollen. Auch wenn ich manchmal der Mut fehlt, über die Grenzen der allgemein verbreiteten Haltung der Menschen hinwegzugehen, die im Namen der Menschenrechte jegliche Unmoral rechtfertigen wollen. Umdenken, Metanoia, zu einem Neuanfang, ist keine bloße Ethik des Verzichts, sondern eine Existenz der radikalen Umkehr bei Gott. Johannes war nie fertig. Genau das war seine Stärke. Er war kein Rohr, das im Wind hin und her wehte. Als Kritiker der Mächte war er gefährlich. Von ihm wurden auch keine Wunder berichtet. Keine Heilungen, keine Speisungen, nicht einmal ein kleines Naturereignis. Außer dem einen Wunder, dem vielleicht größten Wunder, dass er die Menschen selbst radikal zur Umkehr und damit zu einem Neuanfang verwandelt hat. Auch wir erleben heute wieder Wüstenzeiten, ökologisch, gesellschaftlich, kirchlich. Die Hitze nimmt zu, wir sind das nicht mehr gewöhnt. Wir spüren, wie die Axt an die Wurzel gelegt ist. Den Ruf zur Umkehr und zum Neuanfang geht auch heute einen jeden von uns an.
Wer braucht einen Neuanfang, eine Umkehr? Es gibt Leute, die sehr überzeugt sind von ihrem Weg und denken, das ist der richtige und sie wollen nicht neu anfangen.
Ja, egal, ob ein herausfordernder Jobwechsel ansteht oder wenn wir in unserem Leben eine grundsätzliche Veränderung herbeiführen möchten. Wir brauchen Kraft, Willensstärke, um den Start ins neue Leben konstruktiv zu meistern. Im Angesicht einer großen Veränderung haben wir manchmal den Eindruck, im Chaos zu versinken und die Orientierung zu verlieren. Ängste und Zweifel kommen auf. Unser Leben ist zu eng geworden, wenn wir ehrlich sind. Wir sitzen fest. Alles läuft auf ein großes, eigentlich, ich will nicht mehr, ich will lieber hinaus. Dann kommen die Dämonen aus dem dunklen Wald des Grenzgebietes zwischen dem Alten und dem Neuen. Da fallen uns tausend Gründe ein, warum es doch nicht geht. Eine, der von diesen Dämonen des Zweifels und der Widerspenstigkeit angegriffen wurde, war der Prophet Jona. Sein Kapitel in meinem neuen Buch trägt den Überschrift »Trotz seines lausigen Gottesmannes, Umkehr einer Weltmetropole«. Ich möchte Ihnen gerne, liebe Hörer und Hörerinnen, eine Leseprobe daraus vorlesen. Jona erhält den Auftrag, nach Ninive aufzubrechen, in die große und böse Stadt. Dort soll er den Menschen sagen, dass Gott nicht mehr länger über ihre Bosheit hinwegsehen kann. Die Bewohner dieser mächtigen Metropole haben Gottes Willen, der jedem Menschen ins Herz geschrieben ist, nicht in ihr Verhalten mit einkalkuliert. Damit bereiten sie sich selbst ihren Untergang vor. Ninive soll von dem Allmächtigen in einem hoheitlichen Akt vernichtet werden. Vielleicht in der Form eines Erdbebens, einer Naturkatastrophe. Der Prophet Jona soll das Ende, die Zerstörung und die Vernichtung ankündigen. Das ist keine leichte Aufgabe, bei der die Zuhörer eventuell applaudieren. Das weiß Jona ganz genau. Ausgerechnet Ninive. Jona sperrt sich gegen seinen Auftrag. Womöglich soll er mitten in der Fußgängerzone auf eine Kiste steigen und gegen den Strom der Passanten anreden, die ohnehin ihm nicht zuhören. Jona kommt nach reiflicher Überlegungen letztlich zu dem Schluss, dass das zu erwartende Ergebnis der Reise den Einsatz überhaupt nicht wert ist. Folglich hält er sich da lieber raus. Aber er steckt schon mittendrin, denn Gott hat ihn auserwählt, um den Erwohnern in Ninive ihre Schuld vor Augen zu führen. Wenn er nicht dorthin geht und den Menschen ins Gewissen redet, beraubt er ihnen die Chance, ihr Leben zu ändern. Trotzdem hat Jona vor, das nicht zu tun. Ninive steht für ein gedankenloses Akzeptieren dessen, was auch in unserer Welt läuft. Immer wieder steigen Gewinne der großen Firmen mit hohen Salären für Manager. Das zerstört die ethische Grundlage einer jeglichen Gemeinschaft. Der Jona von heute hätte vielleicht eine gewisse Abneigung gegen den Typus des Untergangspropheten, der morgen die Erdölreserven versiegen sieht, der übermorgen alle Bäume sterben sieht und überübermorgen den ganzen Süden vor der Tür stehen lässt. Vielleicht möchte ja einfach der Jonas von heute auch deshalb nicht in unser modernes Ninive gehen, weil er lieber Positives predigt, als den Untergang an die Wand zu malen. Ninive steht für Vernichtungsandrohung. Terror, brutale Gewalt gehen von ihm aus. Bosheit und Fremdenhass. Ihr Namen Ninive verbreitet Schrecken. Für heutige Ohren, wie eine Mischung aus ISIS-Terroristen und dem russischen Putin-Regime. Nun redet Gott seinem Jona gut zu. Bitte, Jona, geh denen nicht aus dem Weg. Genau dorthin gehörst du jetzt. Gott will auch heute das Verkehr in unserem Leben und der Welt stoppen. So geht es nicht weiter, ihr lieben Leute, ruft er uns zu. So lauft ihr in den Abgrund. Gott fällt sich gleichzeitig selbst in den Arm. Er sagt Ja zu denen er Nein sagen muss. Er hat nur Gutes im Sinn. Diese verdorbenen Leute, diese totale, verquere Volksmasse, sie sollen nicht untergehen, wenn sie einen Neustart wagen. Für Jona eine geradezu absurde Situation. Er steckt seine Finger in die Ohren und will fliehen. Dass sein guter Gott auch denen helfen will, die nicht zu seinem Volk gehören, das will dem Jona partout nicht in den Kopf. Und jetzt kommt das Verzwickte an der ganzen Sache. Als er Gottes Ruf hört, mach dich auf, da macht er sich zwar sogleich auf, allerdings in die falsche Richtung. Er kratzt sein Erspartes zusammen, zahlt sein Fährgeld und steigt in ein Frachtschiff. Weg von seinem Herrn. Ab nach Tarsis, das liegt in Spanien, am Ende der Welt. Von der Hafenstadt Jaffa segelt er los. Einmal längs übers Mittelmeer. Die Matrosen kommen aus aller Herren Ländern. Sie gehören den verschiedensten Religionen an. Jeder glaubt an einen anderen Gott. Eine globalisierte Welt im Kleinen auf diesem Schiff. Gott wendet sich nicht einfach von Jona ab und sagt, wenn ich dir egal bin, dann bist auch du mir egal. Nein, er lässt Wind und Sturm losbrechen. Die Wellen schlagen hoch. Das Schiff droht zu kentern. Kapitän und Mannschaft forschen voller Angst und Unglück und Not nach dem Schuldigen. Als trotz allem Schreien und Bitten der Sturm nicht nachlässt, erinnert sich der Kapitän an diesen komischen Passagier, der in Jaffo zugestiegen war. Irgendwo im Bauch des Schiffes muss er sich befinden. Er findet ihn schlafen. Schließlich soll auch er zum Gebet geweckt werden. Horch mit dir, hoch mit dir, ruf zu deinem Gott. Vielleicht kann er uns helfen und wir gehen nicht zugrunde. Der Sturm tobt weiter. Es hat alles nichts genutzt. Alles Beten und Arbeiten kann das Schiff nicht aus dem Sturm manövrieren. Und jetzt braucht man einen Schuldigen. Jonas Versteckspiel hat ein Ende. Vielleicht hat er es jetzt realisiert. Ich bin tatsächlich der Grund für das ganze Dilemma hier. Vielleicht sollte man mich ins Meer werfen. Das wäre jetzt meine gerechte Strafe. Ich habe es nicht anders verdient. Und er sagt es gerade heraus. Ja, ich bin bereit, das Schiff und die Besatzung durch mein persönliches Opfer zu retten. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Schweren Herzens. Und erst nachdem sie den Gott Jonas um Vergebung gebeten haben, werfen die Seeleute den Passagier über Bord. Zur allseitigen Befriedigung beruhigt sich die See. Für Jona steht das Grauen des Ertrinkens bevor. Er schwimmt nicht um sein Leben, sondern lässt sich widerstandslos in die Tiefe sinken, um zu sterben. Gott ist es, der ihn rettet. Er schenkt einen großen, berühmten Fisch, der den Propheten verschluckt. Den Davongelaufenen hält der Allmächtige fest. Jona landet wie in einer Rettungskapsel im Magen eines großen Fisches. 3 Tage und 3 Nächte verbringt er, gefangen im Innern des gewaltigen Meeres, des gewaltigen Tieres. Er klagt, er schnappt nach Luft. Die Tore des Todes sind dabei, sich zu schließen. Sein Leben entschwindet. Die Zukunft ist dahin. Und das Unwahrscheinliche geschieht jetzt. Im Bauch des Fisches erkennt Jona voller Staunen, dass nicht alles aus ist. Er lebt. Gott hat ihn gerettet und gibt ihm eine zweite Chance. Jona findet seine Sprache wieder und er spricht, Wasser umgeben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Angesichts der tragischen Situation kommen trotz allem Worte der Zuversicht über Jonas Lippen. Ja, Herr, du bist mein Gott. Im Vertrauen auf ihn wächst seine Glaubensgewissheit. Gegen alle Finsternis bekennt er, Hilfe finde ich bei dem Herrn. Das Drama steigert sich zu seinem Höhepunkt. Jona singt aus voller Kehle. Der ganze Fisch ist voller Gesang. Wie in einem Dom schallt es und hallt es wieder. Und dann das Meeresungeheuer spuckt den Flüchtlingen nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder ans Land. Und genau zwar an der Stelle, wo Gott ihn haben wollte, an dem Ausgangspunkt für den Weg nach Nineveh. Gott wirft ihn zurück auf die Anfänge. Der Prophet ist gerettet. Wunderbar. Ein Schritt kann zuweilen Wunder wirken. Gott versetzt Jona an den Beginn seines kuriosen Weges und gibt ihm eine zweite Chance, einen Neubeginn für seinen Dienst. Und das Unglaubliche tritt ein. Nineveh tut Buße auf die Predigt des Jona hin. Gott hat Mitleid mit den Menschen, die jetzt einen Neubeginn gewagt haben. Gott verschont die Stadt vor dem angedrohten Unheil. Das ist auch die gute Nachricht für mich und für uns alle. Selbst wenn ich Gottes Geschichte mit mir abbrechen wollte, verlässt er mich nicht, weil seine Güte und Liebe immer größer sind. Selbst wenn ich an einem Auftrag scheitern sollte, wie Jona, der nur auf sich selbst schaute und sich so wichtig nahm, Gottes Liebe mischt sich auch bei mir ein durchkreuzt meinen eigenwilligen Weg und eröffnet mir Neues. Auch wenn ich mir damit schwer tue und mich selbst so wichtig nehme. Noch leben wir in einer Jona-Zeit. Wir sind mittendrin. Wir können nicht so tun, als sehen wir nicht Tendenzen, die echt gefährlich sind. Als wüssten wir nicht, dass weltweit tagtäglich Menschen an Unterernährung sterben. Auch uns ruft der Allmächtige zu. Nutzt die Zeit, die euch noch bleibt, euer Leben zu ändern. Verkriecht euch nicht in depressiver Weltabwendung. Auch nicht in blinder Sorglosigkeit einer oberflächlichen Lustgesellschaft mit der Einstellung nach uns die Sintflut. Stellt euch den Konflikten des Lebens. Wenn sich sogar Ninive geändert hat, die dunkle Seite der Macht, dann könnt ihr das erst recht. Ich gebe euch die Möglichkeit, seid Gott, auf eurem guten Ausgang, hier und heute.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Herausforderung zu einem Neuanfang. Das ist das heutige Thema mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, aus Jerusalem. Er hat ein Buch dazu geschrieben und vor der Musik hat er mit uns seine Gedanken zur Literatur geteilt. Er hat vor allem auch zitiert aus dem Testament, aus dem Alten Testament, von Noah, von Hiob, von Abraham und vielen weiteren biblischen Figuren. Und unter anderem hat er auch seine persönliche Erfahrung, die er im Zusammenhang mit Neuanfang gemacht hat. Er hat Luisa in Israel, Jerusalem, getroffen und hat sich dann entschieden, das war über 40 Jahre zurück, alles hinter sich zu lassen in Deutschland und nach Jerusalem zu gehen und hat eine Familie mit Luisa gegründet. Herr Dr. Fleckenstein, welche Bibelstellen ermutigen uns für einen Neuanfang? Wir haben viel gehört vor der Musik, die Geschichte von Ninive. Was kann uns hier bestärken, dass wir umkehren, dass wir neu anfangen? Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es ist immer eine bestimmte Ungewissheit, die vor uns liegt.
Ja, in der ganzen Menschheitsgeschichte finden oft Neuanfänge statt. So zum Beispiel nach Kriegen, nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, als Deutschland sozusagen unter Trümmern lag, wo man einen neuen Anfang gewagt hat und neu aufgebaut hat. Auch die Bibel erzählt uns von zahlreichen Neuanfängen. So führt Gott zum Beispiel das Volk aus Ägypten. Er schenkt Abraham und Sarah ein Kind. Ein Neuanfang an in der Bibel beinhaltet immer eine Chance, von vorne zu beginnen. Die Vergangenheit hinter sich zu lassen und mit erneutem Geist vorwärts zu gehen. Die Bibel ist voll von Versen, die uns ermutigen, neue Anfänge anzunehmen und eine Veränderung in unserem Leben anzustreben. In einer Welt, die oft düster und hoffnungslos ist. Da erinnern uns diese Verse daran, dass Gott immer bereit ist, zu vergeben und alles neu zu machen. Egal wie weit wir uns verirrt haben, egal wie viele Fehler wir gemacht haben, Gottes Barmherzigkeit und Gnade sind immer verfügbar für diejenigen, die ihn suchen. Diese Bibelstellen ermutigen uns, nach Veränderung zu streben, die Dinge der Vergangenheit beiseite zu legen und die Hoffnung und das Versprechen eines neuen Tages anzunehmen. Ob wir nach Führung, nach Trost oder Inspiration suchen, diese Bibelverse bieten eine Erinnerung an die verwandelnde Kraft der Liebe Gottes. Und hier einige Kostproben davon. Bei Jesaja 43, 18 bis 19 lesen wir: Erinnere dich nicht an das Frühere, noch bedenke das Alte. Siehe, ich will etwas Neues tun. Jetzt soll es hervorgehen. Willst du es nicht wissen? Ich werde sogar eine Straße in der Wildnis und Flüsse in der Wüste bauen. Bei Ezechiel 36, 26 bis 27 heißt es: Ich werde dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist in dich legen. Ich werde das steinerne Herz aus deinem Fleisch nehmen und dir ein fleischliches Herz geben. Ich werde meinen Geist in dich hineinlegen und dich veranlassen, in meinen Satzungen zu wandeln. Und du wirst meine Urteile halten und sie befolgen. Im 2. Korintherbrief 5 steht: Darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er auch eine neue Schöpfung. Alte Dinge sind vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und der Psalm 51, 10 ruft uns zu: Schaffe mir ein neues, ein reines Herz, o Gott, und erneuere meinen festen Geist in mir. Und im 1. Johannesbrief 1, 9 lesen wir: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und uns vor aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Und in der Offenbarung 21, 5 heißt es: Und dann sagte der, der auf dem Throne saß: Siehe, ich mache alles neu. Und Paulus schreibt an die Philipper 3, 13 bis 14: Brüder, ich halte mich nicht für begriffen. Eines aber tue ich, indem ich das vergesse, was hinter mir liegt, und nach vorne greife und nach dem, was vor mir liegt. nur ein paar Stellen aus der Bibel, es gäbe hier noch viele andere, um uns sozusagen den Schmack zu geben, die Bibel aufzuschlagen und immer wieder auch in dieser Richtung zu forschen und zu suchen.
Sehr schön, Sie haben uns bestärkt für eine Umkehr, für einen Neuanfang mit Ihren Auslegungen und Betrachtungen. Was möchten Sie uns abschließend auf den Weg geben?
Ich möchte einfach sagen, jeder von uns hat einen Neuanfang möglich. Und schauen wir in unser Herz hinein, hören wir auf die Stimme unseres inneren Gewissens, dann werden wir auch verstehen, wo wir neu beginnen sollen. Und so haben wir keine Angst, auch bei all unseren Schwächen und Nöten und Kleinlichkeiten, einen Neuanfang zu wagen, denn Jesus ist mit uns. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir als Familie in seinem Namen beisammen sind, können wir jeden Tag neu beginnen. Denn jeder Tag, auch heute, ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Und da können wir neu beginnen. Und haben Sie den Mut, wir machen es auch mit Luisa jeden Tag. Wir haben sozusagen ein kleines Säcklein. Und da sind viele Bibelstellen drin versteckt. Und wir schlagen jeden Morgen, bevor wir den Tag beginnen, dieses Säcklein machen wir auf, greifen hinein und ich ziehe eine Stelle für Luisa, Luisa eine Stelle für mich und wir lesen diese Bibelstelle. Auch das ist ein Neuanfang, jeden Morgen mit einer Bibelstelle zu beginnen und unser Leben nach ihr auszurichten. Haben Sie Mut, das Wort Gottes in sich aufzunehmen und da beginnt schon der Neuanfang. Da sind wir schon neue Menschen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen aus Jerusalem und Gottes Begleitung in all Ihrem Tun jeden Tag neu.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein. Das ist ein sehr schönes Ritual, das Sie mit Luisa pflegen, mit diesem Säcklein, mit den Bibelversen. Sind das alles bestärkende Stellen oder gibt es auch andere?
Das sind alles stärkende Stellen. Das sind alles Stärken, die einem Kraft geben, die einem Mut machen, weiterzugehen, neu zu beginnen.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein, für diese stärkenden und auch tröstenden Gedanken im Zusammenhang mit dem Neuanfang und zur Umkehr. Wir wünschen Ihnen und Ihrer ganzen Familie Gottes besonderen Segen und viel Frieden im Herzen und einfach auch Stärke zur Umkehr, zur Veränderung im Leben. Und weiterhin viel Heiliger Geist, dass Sie in Ihrer literarischen Arbeit immer wieder mit Kreativität und neuen Ideen gesegnet sind. Und sicherlich werden Sie auch mit dieser neuen Literatur viele Menschenherzen berühren dürfen und einen Beitrag zu Ihrer Umkehr leisten. Herzlichen Dank und alles Gute nach Jerusalem und Shalom Salam.
Shalom Salam und danke für diesen Segenswunsch. Und ich freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen.
Wir freuen uns auch auf die nächste Sendung und vielleicht wieder ein neues Buch, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, ganz sicher.
Danke vielmals. Wenn nicht jetzt, wann dann? Herausforderung zu einem Neuanfang. Das war das heutige Thema mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Das Buch mit 216 Seiten ist beim B&B Verlag in Heiligenkreuz im Wienerwald in Österreich zu beziehen. Die Sendung können Sie auch nachhören auf www.radiogloria.ch Podcast. Radio Gloria, Gott ist die Liebe, ist ein spendenfinanziertes Radio. Wir bekommen keine Zuschüsse, daher sind wir dankbar für jedes Gebet. Und auch für jede Spende. Herzlichen Dank und möge es Ihnen und uns allen immer wieder gelingen, aus der Kraft unseres Glaubens umzukehren und neu zu beginnen. Pürzi Gott, Ihre Andrea Marti.